Teil 2 von Das Stigma des Tieres von Rudyard Kipling, gelesen für Ligamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Man spricht und schreibt oft leichthin von erstarrendem Blut und von gesträubtem Haar. Aber wenn es wirklich geschieht, vergeht einem die Lust, Scherz damit zu treiben. Mir stand das Herz still, als wäre es mit einem Messer durchstochen, und Strickland war weiß geworden wie das Tischtuch. Das Geheul wiederholte sich und wurde von einem anderen Geheul weit über die Felder her beantwortet. Das setzte dem Grauen die Krone auf. Strickland stürzte in Fleets Zimmer. Ich folgte, und wir sahen, dass Fleet aus dem Fenster kletterte. Tierische Laute kamen tief aus seiner Kehle. Er konnte nicht antworten, als wir ihn anschrien. Er geiferte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was dann folgte, aber ich glaube, Strickland muss ihn durch einen Hieb mit dem Stiefelknecht betäubt haben, sonst hätte ich nicht plötzlich auf seiner Brust knien können. Fleet konnte nicht mehr sprechen. Er knurrte nur. Aber es war nicht das Knurren eines Menschen. Es war das Knurren eines Wolfes. Der menschliche Geist in ihm musste im Laufe des Tages immer mehr und mehr geschwunden und im Zwielicht erloschen sein. Wir hatten es jetzt mit einem Tier zu tun, das einst Fleet gewesen war. Das Erlebnis stand jenseits aller menschlichen und vernunftmäßigen Erfahrung. Ich wollte etwas sagen über Hydrophobie, Tollwut, brachte aber das Wort nicht über die Lippen, empfand es als Lüge, noch ehe ich es aussprechen konnte. Wir fesselten das Tier mit ledernen Puka-Riemen, banden ihm Daumen und große Zehen zusammen, knebelten es mit einem Schuhlöffel. Es ist das ein sehr wirksamer Knebel, wenn man ihn richtig anzuwenden weiß. Dann schleppten wir das Tier ins Esszimmer und schickten einen Mann zu Dumois, dem Arzt, mit der Bitte, er möge sofort kommen. Als der Bote fort war und wir wieder Atem geschöpft hatten, sagte Strickland, »Es wird nichts nützen. Die Sache schlägt nicht in das Fach eines Arztes.« Ich wusste, dass er die Wahrheit sprach. Der Kopf des Tieres war frei. Es warf ihn ruhelos hin und her. Hin und her. Wäre damals jemand ahnungslos ins Zimmer getreten, er hätte glauben müssen, wir stünden im Begriffe, einem Wolf das Fell abzuziehen. Und das war von allen Gedanken, die unser Hirn bestürmten, vielleicht der schrecklichste. Strickland saß unbeweglich da, das Kinn auf die Faust gestützt, und beobachtete schweigend das Tier, wie es sich auf dem Boden krümmte und wand. Das Hemd vom Ringen aufgerissen, darunter die schwarze Rosette auf der linken Brust, die sich von der Haut abhob wie eine Brandblase. In der toten Stille, die im Zimmer herrschte, hörten wir mit einem Mal draußen etwas miauen, wie eine weibliche Otter. Wir sprangen beide auf, und ich rede nur von mir allein, nicht von Strickland, fühlte mich todkrank, richtig körperlich krank. Wir versuchten, uns einzureden, es sei nur eine Katze. Dumois kam. Noch nie habe ich einen Arzt so berufswidrig erschrecken sehen. Er sagte, es sei ein geradezu erschütternder Fall von Tollwut, leider gebe es kein Mittel dagegen. Beruhigende Medikamente würden den Todeskampf nur verlängern. Das Tier hatte bereits Schaum vor dem Mund. Wir redeten Dumois ein, Fleet sei ein- oder zweimal von Hunden gebissen worden, was bei jemand, der ein halbes Dutzend Terrier hält, häufig vorzukommen pflegt. Dumois konnte keinerlei Hilfe in Aussicht stellen. Nur eins könne er mit Sicherheit erklären, sagte er, nämlich, dass Fleet an Hydrophobie sterben werde. Wie als Antwort heulte das Tier in diesem Augenblick laut auf. Es war ihm gelungen, sich von dem Knebel zu befreien. Dumois sagte, er wäre bereit, die Todesursache jetzt schon zu bescheinigen, da das Ende nahe sei. Er war ein braver kleiner Kerl und erbot sich, bei uns zu bleiben, aber Strickland lehnte es ab. Er wollte Dumois das Neujahrsfest nicht verderben und bat ihn nur, die wirkliche Todesursache von Fleets Tod nicht öffentlich bekannt zu geben. Dumois verließ uns tief bewegt. Als das Rollen seines Wagens verstummte, teilte mir Strickland seinen Verdacht mit, im Flüsterton. Es klang so unglaublich, was er sagte, dass er selbst es nicht laut auszusprechen wagte. Und obgleich ich Stricklands Ansichten innerlich vollkommen teilte, so schämte ich mich doch, es einzugestehen, und gab lieber vor, ich glaube an derlei Dinge nicht. »Selbst wenn der Silberne wirklich Fleet behext hat«, sagte ich leise, »so rasch könnte doch die Strafe wegen der Beschimpfung der Hanuman-Statue«, ich konnte den Satz nicht zu Ende sprechen, denn abermals wurde ein Schrei draußen laut, und sofort verfiel das Tier wieder in einen Paroxysmus von Krämpfen, so heftig, dass wir fürchten mussten, seine Fesseln könnten zerreißen. »Gib Acht«, rief Strickland, »wenn sich das noch sechsmal wiederholt, nehme ich das Gesetz selbst in die Hand. Ich befehle dir, mir dabei zu helfen.« Er ging rasch in sein Zimmer und kehrte nach wenigen Minuten zurück, mit dem Lauf einer alten Schrotflinte, einem Stück Angelschnur, ein paar dicken Stricken und seiner schweren Holzbettstatt. Ich berichtete ihm, die Krämpfe seien jedes Mal etwa 2 Sekunden nach dem Heulen draußen eingetreten, aber jetzt sei das Tier merklich schwächer. Strickland murmelte in sich hinein, »Das Leben kann er ihm doch nicht nehmen, nein, das Leben kann er nicht nehmen. Es wird eine Katze sein.« Ich wollte unter keinen Umständen etwas anderes zugestehen. »Es muss eine Katze sein. Wenn der Silberne die Schuld hat, würde er nicht wagen, hierher zu kommen.« Strickland zündete Holz auf dem Herd an, legte den Flintenlauf in die Glut, breitete die Taue auf dem Tisch aus, brach einen Spazierstock in 2 Teile und knotete 1 Meter Angelschnur, aus Darm geflochten und Draht umwickelt, wie man sie zum Fischen der großen Masias verwendet, mit den Enden zusammen. Dann sagte er nachdenklich, »So, irgendwie müssen wir ihn fangen. Wenn ich nur wüsste, wie. Wir müssen ihn unverletzt in die Hand bekommen. Verlassen wir uns auf die Vorsehung. Nehmen wir 1 paar Polohämmer«, schlug ich vor, »und schleichen wir uns leise hinaus in das Buschwerk vor dem Haus. Alles spricht dafür, dass der Mensch oder das Tier, das das Geheul ausstößt, in regelmäßigen Zeitabständen den Bungalow umkreist wie eine Nachtwache. Lauern wir ihm im Gebüsch auf und überfallen wir ihn, wenn er vorüberkommt.« Strickland erklärte sich einverstanden, und wir schlüpften vom Badezimmerfenster aus auf die Veranda hinaus und von da über den Fahrweg ins Buschwerk. Gleich darauf kam der Aussätzige um die Ecke des Hauses. Wir konnten ihn deutlich im Mondlicht sehen. Er war völlig nackt, miaute von Zeit zu Zeit und blieb dann stehen, um einen merkwürdigen Tanz mit seinem Schatten aufzuführen. Es war ein grauenhafter Anblick, und als ich mir vorstellte, dies scheußliche Geschöpf sei schuld an des armen Fleet Erniedrigung zum Tier, da fielen meine letzten Bedenken, und ich beschloss, Strickland zu helfen, mit dem glühenden Flintenlauf sowohl wie mit der geknoteten Angelschnur, mit allen Foltern, die nötig sein würden, Foltern vom Kopf angefangen bis zu den Hüften und wieder zurück. Als der Aussätzige einen Moment vor der Eingangstür Halt machte, fielen wir mit den Polohämmern über ihn her. Er war erstaunlich kräftig, und wir mussten alles aufbieten, damit er uns nicht entwischte, ehe wir ihn fest hatten, zumal wir darauf achten mussten, ihn nicht ernstlich zu verwunden. Wir hatten immer angenommen, Aussätzige wären schwache, elende Geschöpfe. Es war ein Irrtum gewesen. Strickland versetzte ihm schließlich einen derartigen Hieb auf die Schienbeine, dass er niederstürzte. Ich setzte ihm den Fuß in den Nacken. Er miaute schauderhaft. Durch meine hohen Reitstiefel hindurch konnte ich deutlich fühlen, dass sein Fleisch nicht das eines gesunden Menschen war. Er schlug nach uns mit den Stummeln seiner Hände und Füße. Wir schlangen den Riemen einer Hundepeitsche unter seinen Achseln hindurch, verknoteten sie und schleppten ihn rücklings in die Vorhalle und in das Esszimmer, wo das Tier gefesselt lag. Dort banden wir ihn mit Tauen fest. Er wehrte sich nicht mehr, miaute nur. Die Szene, die sich abspielte, als wir ihn dem Tier gegenüberstellten, spottete jeder Beschreibung. Das Tier schnellte sich rückwärts, den Körper wie ein Bogen nach hinten gekrümmt, als sei es mit Strychnin vergiftet, und stöhnte zum Erbarmen. Noch verschiedenes anderes begab sich, was ich hier nicht beschreiben kann. »Ich glaube, deine Vermutung war richtig«, sagte Strickland. »Wollen wir mal die Aufforderung an ihn richten, den Fall zu kurieren.« Aber der Aussätzige miaute nur. Strickland wickelte ein Tuch um die Hand und nahm den Flintenlauf aus der Glut. Ich steckte den zerbrochenen Spazierstock durch die Schlinge der Angelschnur, drehte ihn als Handhabe und schnürte so den Aussätzigen an der Bettstatt fest. Ich bekam damals einen leisen Begriff, wieso Männer, Frauen und Kinder es einst ertragen konnten, Hexen lebendig verbrennen zu sehen. Das Tier auf dem Boden wimmerte und jammerte, und wenn auch der Silberne kein Gesicht mehr hatte, so konnte man doch von Zeit zu Zeit über den zähen Schlamm, der es ersetzte wie eine Maske, einen Ausdruck bestialischer Verworfenheit, gemischt mit Wut und Schrecken, hinhuschen sehen, etwa wie Hitzewellen über rotglühendem Eisen spielen. Einen Moment bedeckte Strickland seine Augen mit den Händen, dann gingen wir ans Werk. Eine Schilderung wird niemals im Druck erscheinen. Der Tag begann zu dämmern. Da erst entschloss sich der Aussätzige zu sprechen. Bis dahin hatte er nur miaut. Wir wollten uns aber damit nicht zufrieden geben. Das Tier war ohnmächtig vor Erschöpfung. Wir banden den Aussätzigen los und befahlen ihm, den bösen Geist auszutreiben. Er kroch zu dem Tier hin und legte ihm die Hand auf die linke Brust. Das war alles. Dann fiel er, das Gesicht nach unten nieder, und winselte, wobei er den Atem nach innen sog. Wir beobachteten das Tier und sahen, die Seele Fleets kehrte wieder in seine Augen zurück. Seine Stirne bedeckte sich mit Schweiß, und die Augen, es waren wieder menschliche Augen, schlossen sich. Wir warteten eine Stunde. Fleet schlief tief und fest. Wir trugen ihn in sein Zimmer und bedeuteten dem Aussätzigen, er möge gehen, gaben ihm die Bettstatt, die Decke, damit er seine Blößen verhülle, die Handschuhe, die Tücher, kurz alles, womit wir ihn berührt, und die Peitschenschnur, mit der wir ihn gefesselt hatten. Er hüllte sich in die Decke und schritt hinaus in die Morgenfrühe, ohne zu sprechen, ohne zu miauen. Strickland trocknete sich die Stirn, setzte sich nieder. Ein Nachtgong weit drüben in der Stadt schlug 7 Uhr. »Genau 24 Stunden«, sagte Strickland. »Ich habe mein Bestes getan, um eine Entlassung aus dem Staatsdienst sicher sein zu können. Möglicherweise auch eines lebenslänglichen Freiquartiers in einer Irrenanstalt. Was meinst du übrigens? Schlafen wir oder sind wir wach und noch bei Sinnen?« Der glühende Flintenlauf war heruntergefallen, versenkte den Teppich, der Brandgeruch war durchaus real, kein Zweifel. Wir waren wach und bei Sinnen. Um 11 Uhr gingen wir zu Fleet, um ihn zu wecken, und bemerkten sofort, dass die schwarze Leopardenrosette von seiner Brust verschwunden war. Er sah sehr müde und schlaftrunken aus, rief aber, als er uns erblickte, sofort: »Was sehe ich? Da seid ihr ja, alte Burschen. Ein glückliches Neujahr wünsche ich euch. Und lasst euch raten, trinkt niemals Schnaps, Bier und Champagner durcheinander. Ich bin halb tot davon.« »Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, aber mit der Gratulation kommst du ein bisschen spät«, sagte Strickland. »Heute schreiben wir bereits den 2. Januar. Du hast geschlafen wie ein Murmeltier.« Da ging die Tür auf, und der kleine Dumois steckte den Kopf herein. Er war zu Fuß gekommen und nahm an, wir wollten Fleet bereits aufbahren. »Ich habe eine Leichenwäscherin mitgebracht«, sagte er. »Ich glaube, sie wird alles gut besorgen.« »Haha«, lachte Fleet und richtete sich belustigt im Bett auf. »Nur herein mit der Holden, das ist ja prachtvoll.« Dumois war sprachlos. Strickland führte ihn hinaus und erklärte ihm, er müsse sich offenbar in der Diagnose geirrt haben. Dumois erwiderte kein Wort. Er fühlte sich in seiner Würde als Arzt schwer gekränkt und schien die Sache als eine persönliche Beleidigung auffassen zu wollen. Auch Strickland ging fort. Als er zurückkehrte, erzählte er mir, er habe beim Hanuman-Tempel vorgesprochen und sich zu jeglicher Art Genugtuung wegen der geschehenen Götterentweihung bereit erklärt. Man hätte ihm aber aufs Feierlichste versichert, niemals sei das Bild des Gottes von einem weißen Mann berührt worden. Er sei fraglos die Verkörperung aller Tugenden, scheine aber bisweilen Sinnestäuschungen unterworfen zu sein. »Was sagst du dazu?« schloss Strickland. »Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und«, wollte ich ausrufen, da fiel mir noch rechtzeitig ein, dass Strickland dieses Zitat hasste. Es sei abgedroschen, pflegte er zu behaupten. Noch etwas begab sich. Es erschreckte mich fast ebenso wie die Vorfälle in der Nacht. Als Fleet angekleidet ins Zimmer trat, schnupperte er plötzlich in die Luft. Er hatte eine seltsame Art, die Nase zu bewegen, wenn er schnupperte. »Ein scheußlicher Geruch nach Hunden ist hier«, sagte er. »Du solltest deine Terrier besser pflegen. Versuch es doch einmal mit Schwefelblüte, Stricky.« Strickland antwortete nicht. Er haschte nach einer Stuhllehne und brach urplötzlich in einen Weinkrampf aus. Es ist eine schreckliche Sache, einen starken Mann weinen zu sehen. Dann überfiel auch mich die Erinnerung, dass wir hier in diesem Raum mit dem silbernen Umflieds Seele gerungen und uns als Engländer erniedrigt hatten, und ich lachte, keuchend und gurgelnd. Fleet dachte sich offenbar, wir seien beide verrückt geworden. Gesagt haben wir ihm niemals, was wir für ihn getan hatten. Ein paar Jahre später, als Strickland sich verheiratet hatte und seiner Frau zuliebe ein emsiger Kirchgänger geworden war, besprachen wir noch einmal das seltsame Erlebnis in aller Ruhe, und Strickland machte mir den Vorschlag, ich solle den Fall veröffentlichen. Ich meines Teils glaube nicht, dass dadurch das Geheimnis aufgeklärt wird, denn erstens glaubt niemand gern an derlei hässliche Geschichten, und zweitens weiß jeder vernünftige Mensch, dass die Götter der Heiden aus Stein oder Erz bestehen und dass die Annahme, sie könnten als etwas anderes aufgefasst werden, durchaus töricht ist. Ende von »Das Stigma des Tieres« von Rudyard Kipling, übersetzt von Gustav Meyrink, gelesen von Hokus Pokus. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei legamus.eu.